Stefanie Walli und Anke Behrendt feierten im letzten Jahr ihre 40-jährige Freundschaft. Und sie haben sogar ein Buch darüber geschrieben. Weil es eine ganz besondere Freundschaft ist. Sie begann an einem Volksfest in Süddeutschland, als Stefanie bei einem Ballonflugwettbewerb einen Ballon steigen ließ und eine Karte daran hängte mit folgendem Satz: Bin 6 Jahre alt und habe zurzeit das Bein gebrochen. Würde mich freuen, wenn ich Antwort bekäme. Anke, ihr Großvater, hat den Luftballon gefunden, antwortete auf diesen Satz mit einem längeren Brief, der endete: Für dein gebrochenes Bein wünsche ich dir gute Besserung. Über einen Brief von dir würde ich mich sehr freuen. Das Besondere, der Luftballon hat die innerdeutsche Grenze in die DDR überwunden und der Brief kam aus Ostdeutschland nach Westdeutschland. Und so entstand eine Brieffreundschaft zwischen diesen beiden Mädchen damals, später jungen Frauen. Und diese Freundschaft ging so weit, dass Anke eine ganz schwerwiegende Entscheidung zu treffen hatte. Sie hatte nach der Schule einen Top-Traum-Job-Ausbildungsplatz bekommen. Er wurde angeboten. Und die Parteisekretärin der SED sagte ihr: Du kannst diesen Arbeitsplatz aber nur bekommen, wenn du deinen Kontakt in den Westen abbrichst. Sie hat sich entschieden: Ich verzichte auf diesen Ausbildungsplatz, weil mir die Freundschaft wichtiger ist. Ein Jahr später fiel dann die Mauer und die Freundschaft vertiefte sich. Heute schauen sie zurück auf 40 Jahre Freundschaft. Und Stefanie, die damals junge Frau aus dem Westen, sagt heute: Ich kann es heute noch nicht richtig fassen. Wer verzichtet denn wegen einer Brieffreundin auf seine berufliche Zukunft? Und sie sagt: Ich sehe es als Riesengeschenk, was damals passiert ist und was daraus geworden ist. Stefanie Walli bringt es eigentlich auf den Punkt, was mein erster Gedanke ist: Freundschaft ist ein Geschenk. Man kann sie weder machen, noch kaufen, noch fordern oder erzwingen. Das heißt allerdings auch nicht, dass man nichts dafür tun kann. Der Psychotherapeut und Sozialforscher Wolfgang Krüger sagt dazu: Dass eine Frauenfreundschaft über Jahrzehnte hält, hat nicht einfach nur mit Glück zu tun. Frauen investieren viel in Freundschaften, Zeit und Fantasie. Über 2/3 aller Frauen haben eine intensive Freundschaft. Bei Männern ist es nur 1/3. Wenn wir aber in der Bibel lesen, dann finden wir ausgerechnet eine der herausragendsten zwischenmenschlichen Beziehungen, Freundschaften, ausgerechnet unter Männern. Nämlich die Freundschaft zwischen David und Jonathan. In 1. Samuel 18 lesen wir, wie sich diese beiden Männer, jungen Männer damals, zum ersten Mal begegnen. Unmittelbar nach Davids Sieg über Goliath treffen sie zusammen. Und es steht dort: Schon nach diesen wenigen Worten fühlte sich Sauls Sohn Jonathan zu David hingezogen. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund. Du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben, sagte Jonathan zu David. Dabei zog er den Mantel und Rüstung aus, begleitete David damit, auch sein Schwert, seinen Bogen, seinen Gürtel schenkte er ihm. Auch die Geschichte von David und Jonathan macht deutlich, Freundschaft ist ein Geschenk. Was da zwischen diesen beiden Männern geschieht, das ist völlig ungeplant. Das kommt wie aus heiterem Himmel, als eine ganz besondere Gelegenheit in ihr Leben hinein. Ich werde heute ab und zu mal C.S. Lewis zitieren. Er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Auf Englisch heißt es Four Kinds of Love. Und es wurde übersetzt mit dem Titel was man Liebe nennt. Und er schreibt dort über diesen Gedanken, Freundschaft ist ein Geschenk, aber kein Zufall. Für einen Christen gibt es genau genommen keine Zufälle. Ein geheimer Zeremonienmeister ist am Werk, Christus, der zu seinen Jüngern gesagt hat, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Der kann gewiss auch zu jeder Gruppe von befreundeten Christen sprechen, nicht ihr habt einander ausgesucht, sondern ich habe euch füreinander ausgesucht. Freundschaft als ein Geschenk Gottes. Gott gibt uns Gelegenheiten, Menschen, Beziehungen zu Menschen zu finden, mit denen wir aus uns selbst heraus, vielleicht selbst durch unsere Suche, gar nie zusammentreffen würden. Weder die Begegnung zwischen David und Jonathan, noch die Freundschaft, die daraus entstanden war, war geplant. Ganz im Gegenteil, es gab sogar eine Menge menschlicher Gründe, die dagegen sprachen, dass so eine Beziehung entsteht. David war ein armer Schafhirte, während Jonathan der Königssohn war. Später treten ganz andere Probleme auf in dieser Beziehung, als der Vater von Jonathan so eifersüchtig wird auf David und ihn beginnt zu hassen und ihn mit allen Mitteln aus der Welt schaffen will. Sie hatten eigentlich äußerst schlechte Voraussetzungen für eine so tiefe, vertrauensvolle Beziehung. Und doch erleben gerade die beiden sozusagen die Männerfreundschaft des Alten Testaments. Ich möchte zum Anfang mal festhalten, Freundschaft entsteht dort, wo Menschen das von Gott geschenkte Potenzial für eine Freundschaft erkennen, es aus Gottes Hand entgegennehmen, eine Freundschaft aufbauen und sie pflegen. Und an dieser Stelle vielleicht ein ernstes Wort an uns Männer, es hat ja ein paar hier. Ich habe mich gefragt, warum fallen wir so ab in der Statistik? Ich denke, ein Grund darin ist, dass wir oft andere Ziele, berufliche Ziele, Karriereziele, Aktivität und irgendwelche Sachen so sehr in den Vordergrund stellen, dass wir dabei zwei Dinge vernachlässigen. Erstens, unsere Selbstwahrnehmung. Manchmal sind wir mit so einem Tempo unterwegs, dass wir nicht wahrnehmen, dass in uns, in jedem Mann, eine tiefe Sehnsucht steckt nach einem Freund. Und leider finden manche Männer diese Sehnsucht nach einer Freundschaft erst in der Burnout-Klinik wieder. Das Zweite, weil wir oft so zielorientiert mit hohem Tempo unterwegs sind, verpassen wir die göttlichen Fügungen, diese gelegenen Zeitpunkte, wo Gott uns etwas schenken möchte, aber wir realisieren es nicht. Da ist einer vor uns, den möchte uns Gott eigentlich als Freund schenken, aber wir sehen ihn vielleicht nur als Geschäftspartner oder wir sehen ihn nur als Sparringpartner. Wir verfolgen mit ihm nur ein Ziel, aber wir verpassen die Beziehung. David und Jonathan waren sehr wohl auch zielorientierte Männer. Wir kommen nachher noch darauf. Aber sie haben sich eingelassen auf diese Gelegenheit, diese Chance, eine Freundschaft zu beginnen. Ich habe mich gefragt, stellt euch mal vor, in dem Moment, wo David und Jonathan sich da gegenüberstehen, das war keine lange Geschichte. In diesem Moment piepst das Handy von David. Und er liest ein WhatsApp, David, sofort nach Hause kommen. Wir haben einen Bär in der Nähe der Schafherden gesehen. Und David lässt alles stehen und liegen und geht zu seinen Schafherden. So, wäre es vielleicht nie zu dieser Beziehung mit Jonathan gekommen. Ich glaube, es täte uns gut, wenn wir den Apostel Paulus ernst nehmen. Er sagt in Epheser 5, Vers 15, achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Freundschaft ist ein Geschenk und es entsteht, wenn Gott uns Gelegenheit dazu gibt. Natürlich dürfen sich das auch die Frauen zu Herzen nehmen. David und Jonathan nutzen die Gelegenheit, es wird der Schlüssel zur tiefsten Freundschaft, die uns im Alten Testament beschrieben wird. David blickt nach dem Tod Jonathans zurück auf diese Freundschaft, 2. Samuel 1, Vers 26, und sagt über Jonathan: Mein Bruder Jonathan, mein bester Freund, voll Schmerz und Trauer weine ich um dich, denn deine Freundschaft hat mir mehr bedeutet, als Frauenliebe je bedeuten kann. Ich weiß, bei diesem Satz bekommt mancher Ehepartner Angst. Besonders manche Ehepartnerin. Mal davon abgesehen, dass David keine einfache Geschichte bezüglich Ehe gehabt hat, kann man diese Aussage vielleicht etwas besser verstehen, wenn man sie aus dem Blickwinkel von C.S. Lewis anschaut. Er sagt einfach so beschwichtigend: Wir machen Silber nicht schlecht, wenn wir es von Gold unterscheiden. Und er führt dann aus, dass es in der griechischen Sprache 4 verschiedene Begriffe, darum dreht sich eigentlich auch sein Buch, für diesen einen Begriff in unserer Sprache, Liebe gibt. Also was wir mit einem zum Teil Allerweltswort zum Ausdruck bringen wollen, dafür gab es im Griechischen oder zur Zeit des Neuen Testaments 4 verschiedene Begriffe. Der erste Begriff, die Storge. Das ist gemeint, ist die natürliche Zuneigung eines Menschen zu einem anderen. Das hat etwas, das Wort Zuneigung bei uns sagt das schon, da neigt, das ist keine ebenbürtige Beziehung, sondern da neigt sich ein Stärkerer zu einem Schwächeren. Nicht von oben herab, sondern in Hinwendung, in Zuwendung. Das ist, die natürliche Liebe ist zum Beispiel die, dass ein Baby ganz grundsätzlich bei uns Barmherzigkeit, Zuwendung auslöst. Ich habe ein ganz berührendes Video gesehen von einem Jaguar, der einen Affen gejagt hat. Der hat die Mutter getötet und entdeckt dann das Baby. Und das ist wirklich geschehen. Der Jaguar hat dieses Baby mitgenommen, für dieses Baby gesorgt und es beschützt. Das ist Storge, natürliche Zuwendung. Übrigens, wenn Paulus im Timotheusbrief schreibt, dass in der Endzeit die Liebe erkaltend wird, dann redet er von der Storge. Die natürliche Liebe der Menschen wird erkalten. Das heißt, man hat keine Zuneigung mehr zum Schwachen. Das ist so ziemlich das Ende der Zivilisation. Storge, ein ganz wichtiger Aspekt von Liebe. Der zweite Aspekt, Eros, haben wir alle schon gehört, die erotische Liebe, bedeutet aber viel mehr als Sex. Hier geht es um romantische Liebe zwischen den Geschlechtern. Und diese erotische Liebe hat einen sehr hohen Anspruch auf Exklusivität. Da hat keine dritte Person Platz. Und uns allen ist wahrscheinlich auch bekannt, da wird oft in der Gemeinde drüber gesprochen, die Agape, die hingebungsvolle Liebe, im Neuen Testament generell für die Liebe Gottes benutzt dieser Begriff. Auch schon im Altgriechischen eigentlich der fixe Begriff für die Liebe Gottes. Sie wird nirgendwo deutlicher offenbar wie in Jesus Christus. Es ist die hingebungsvolle Liebe, die Liebe, die sich hingibt an den anderen. Die dienende Liebe, die von unten kommt, die nicht fordert, sondern gibt, die auch gibt, wenn nichts zurückkommt. Und dann gibt es eben da noch diesen vierten Begriff im Griechischen, die Philia, die Freundesliebe und das Thema Freundschaft ganz allgemein. Wenn wir Bevor wir weitergehen, müssen wir einfach festhalten, alle diese Formen von Liebe sind göttlich. Es ist interessant, dass wir manchmal als Christen irgendwie so denken, nur die Agape, das ist das Göttliche. Nein, alle diese Formen von Liebe wurden von Gott geschaffen, in uns hineingelegt. All das ist göttlich. Und deshalb möchte Gott, dass auch all das in unserem Leben zum Ausdruck kommt. C.S. Lewis schreibt, In der Antike galt die Freundschaft als die glücklichste und menschenwürdigste aller Lebensarten. Die Krone des Lebens und die Schule der Tugend. Aber die moderne Welt ignoriert sie völlig. Nun, da muss man dazu sagen, das hat er vor mehr als 60 Jahren geschrieben. Und die Welt hat sich in der Hinsicht tatsächlich geändert. Unsere westliche Welt hat in den letzten 40 Jahren so etwas wie eine Renaissance der Freundschaft durchlaufen. Freundschaft ist wieder ein ganz wichtiger Weg. Als ich mich letztes Jahr mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, hat die FH St. Gallen Soziale Arbeit ein ganzes Dossier herausgegeben über das Thema Freundschaft. Das ist wirklich zurzeit ein großes Thema, sei es in der Forschung oder einfach auch im Leben der Menschen. Das Bedürfnis nach Freundschaft ist unübersehbar. Eine Studie in Deutschland der Stiftung Zukunftsfragen belegt, 92% der Befragten gaben an, enge Freunde seien für sie unerlässlich. Und es ist ein Wert, der in den letzten 40 Jahren ganz stark gestiegen ist bei dieser Art Befragung. Das Bedürfnis nach Freundschaft wächst unübersehbar, weil auf der anderen Seite auch die Vereinsamung und die familiären Beziehungen abnehmen. Das führt uns mal auf die ersten Seiten der Bibel. Dort finden wir diesen bekannten Satz. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. 1. Mose 2, Vers 18. Also wir wurden von Gott geschaffen mit dieser Sehnsucht nach Beziehung. Und ich sage es jetzt einfach noch, mit dieser Sehnsucht nach Freundschaft. Ein Gegenüber, mit dem wir diese gesamte Palette der Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat, teilen können. Und jetzt ist interessant, die Antwort, die Gott auf diese Sehnsucht gibt, ist die Erschaffung der Frau. Das ist gute Nachricht für alle, die immer noch in Schockstarre sind über die Aussage von David. Es ist tatsächlich so, dass seit dem Sündenfall das Verhältnis zwischen Mann und Frau etwas schwieriger geworden ist. Aber deswegen ist es keinesfalls so, dass eine Ehe eben nicht mehr diesem Ideal entsprechen kann, einer tiefen Freundschaft. Also es ist nicht so, dass Männer unbedingt Männerfreunde brauchen. Auch wenn das zum Teil behauptet wird. Ich glaube, ein Mann kann seinen besten, tiefsten Freund, Freundin in seiner Frau haben. Ich glaube, dass Gott sich das so gedacht hat. Aber die Tatsache ist, dass es nicht immer so ist. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Zum Beispiel, wenn man gar keine Frau hat oder keinen Mann hat. Da gibt es ja noch Kinder, die genau dieselbe Sehnsucht nach Freundschaft haben, die alle, die Kinder haben, die wissen, wie das ist, wenn sie in die Schule gehen, sich nach Freunden sehnen. Teenager, Jugendliche, Verwitwete, Singles, die aus irgendeinem Grund keinen Ehepartner haben. Für sie sehe ich in dieser Aussage Davids einen unglaublichen Zuspruch, eine unglaubliche Ermutigung. David sagt so etwas wie, es gibt eine Art von Liebe, nämlich die Freundesliebe, eine asexuelle Liebe zwischen zwei Menschen desselben Geschlechts, welche die Erfahrung einer erotischen Beziehung über Weites übertreffen kann. Und ich denke, das ist so etwas, was in unserer Gesellschaft, wo, sage ich so, die Beziehung zwischen den Geschlechtern, manchmal auch in christlichen Kreisen und die Familie, übermäßig hochstilisiert wird, eine totale Ermutigung. Der Apostel Paulus hat sich ja sowieso sehr fürs Ledigsein eingesetzt und er hatte nie den Eindruck, Ledigsein sei irgendein Lebensstil zweiter Klasse. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir als christliche Gemeinde unbedingt lernen müssen. Die Ledigen sind nicht die Beziehungsunfähigen. Manchmal haben sie die tieferen und besseren Freundschaften als ein Ehepaar in ihrer Ehe. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Und dazu steht das Wort hier, Gottes hier ganz eindeutig. Also es ist eine Ermutigung. Es gibt tiefe Freundschaft und Beziehung, die die Qualität einer ehelichen Beziehung sogar übertreffen kann. Was ist nun das Spezifische an der Freundschaftsliebe, an dieser Philia? Vier ganz spezifische Ansätze hier. Erstens, die Freundschaft, die Philia, beruht auf freier Wahl. Peter Scacero, er hat ein Buch geschrieben, kann ich jedem nur empfehlen, emotional gesund leiten, tut auch Menschen gut, die nicht leiden. Und er schreibt dort in diesem Buch, Freunde wählen sich gegenseitig als Freund, das bedeutet auch, sie wählen andere nicht. Damit muss man auch leben können. Auf eine Freundschaft lässt man sich eben freiwillig ein. Man kann nicht dazu gezwungen werden, ganz im Gegenteil. Sobald dieser Druck entsteht, ist es vorbei. Freundschaft beruht auf einer freien Wahl. Freundschaft beruht zweitens auf gelebter Ebenbürtigkeit. Das ist das ganz Besondere an der Freundschaftsliebe. Während die Zuneigung, die Storge, eine Zuneigung von dem Stärkeren zum Schwächeren ist, was war etwas sehr Gutes. Und die Agape eine dienende Liebe von unten nach oben ist, ist die Freundschaft eine Liebesbegegnung auf Augenhöhe. Hier begegnen sich zwei Menschen in absoluter Ebenbürtigkeit, unabhängig von äußerlichen Dingen. C.S. Lewis schreibt dazu, unter wahren Freunden ist jeder einfach der, der er ist. Er steht für nichts anderes als für sich selbst. Keiner schert sich um die Familie, Beruf, Klasse, Einkommen, Rasse oder Vorgeschichte des anderen. Freundschaft ist etwas Königliches. Wir begegnen einander wie souveräne Fürsten unabhängiger Staaten im Ausland auf neutralem Boden, losgelöst von unserem Lebenszusammenhang. Bisschen philosophisch, aber ich komme noch darauf zurück. Warum erwähne ich das? Weil wir in einer Zeit leben, in der Beziehungen so oft verzweckt werden, instrumentalisiert werden. Ich habe einmal ein Buch gelesen, ich wusste vorher nicht, was da drin steht. Ich habe es einfach von jemandem so in die Hand gedrückt bekommen. Ein Buch über Zeitmanagement. Und ihr glaubt es nicht, in diesem Buch war der Tipp drin, kipp alle Beziehungen in deinem Leben, die dir nichts bringen, einfach raus. Und das war da so in diese Richtung, wo viele Menschen heute denken. Sie denken nicht in Freundschaft, sondern in Networking. Und Networking hat immer einen Zweck. Ich kenne jemanden, weil ich den eines Tages für irgendetwas noch brauchen könnte. Also all liebe Leute, all die Leute, die ihr da bei, wie heißt das, LinkedIn und Xing und weiß ich was auf eurem Profil habt, das sind wohl vielleicht Networking-Partner, aber keine Freunde, das wisst ihr auch. Aber es ist gefährlich, in diese Verzweckung von Beziehungen hineinzugeraten. Und nur noch das zu pflegen, was am Schluss wieder diesem einen Ziel von Vorwärtskommen, Erfolg, Zielorientierung dient. Es gibt ein Sprichwort über Freundschaft, das heißt, der Lohn der Freundschaft ist sie selbst. Der Lohn der Freundschaft ist die Freundschaft. Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit, das ist der dritte Gedanke. Freundschaftsliebe ist Liebe, die eben auf dieser Augenhöhe stattfindet, auf Gegenseitigkeit, aber nicht im Sinne eines Ausgleichs. So, du leihst mir dein Ferienhaus und ich dir meine Segeljacht. So, sondern diese Gegenseitigkeit besteht in einer gemeinsamen Sache. Freunde haben etwas Gemeinsames, was sie verbindet. Eine gemeinsame Vision, gemeinsame Interessen, gemeinsame Anliegen. Gegenstand der Freundschaft ist nicht der Freund, sondern das größere Gemeinsame. So war es bei David und Jonathan. Was sie vom ersten Moment an so eng miteinander verband, das war zuvor über viele Jahre in ihren Herzen gewachsen. Es war ein tiefes Vertrauen in Gott. Es war eine ganz große Ehrfurcht vor Gott. Es war eine herausragende Risikobereitschaft, das menschlich Unmögliche zu glauben und zu wagen. Es war eine Sehnsucht nach der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Es war die Sehnsucht, dass Gott die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Es war etwas Größeres, Gemeinsames, das diese beiden Menschen so tief im Herzen verband, dass sie vom ersten Moment an, als sie sich trafen, wussten, wir sind so etwas wie Seelenverwandte. Darum, so schreibt C.S. Lewis, stellen wir uns erotisch Liebende Auge in Auge vor, Freunde aber Seite an Seite. Ihre Augen blicken nach vorn auf die gemeinsame Sache. Aber die gemeinsame Sache nimmt nicht derart in Beschlag, dass sie einander übersehen und vergessen würden. Im Gegenteil, das gemeinsame Anliegen ist der Raum, in dem ihre Liebe und das Wissen untereinander, umeinander leben. Also Freundschaft beruht auf Gemeinsamkeit. Man hat etwas, ein gemeinsames Gut, um das die Freundschaft herum gebildet ist. Viertens, Freundschaft beruht auf dem Wissen voneinander. Lasst mich doch ein letztes Mal C.S. Lewis zitieren und dann ist fertig für heute Morgen. Er hat diesen bezeichnenden Satz gesagt, Eros, also die erotische Liebe, wünscht sich den entblößten Körper. Freundschaft, aber die entblößte Persönlichkeit. Eros wünscht sich den entblößten Körper, Freundschaft, die entblößte Persönlichkeit. Also übrigens, ihr könnt heute Morgen sehr, sehr viel für eure Ehe profitieren, wenn ihr das wirklich tut. Tiefe Freundschaft beruht auf einer besonderen Qualität von Vertrauen. Vertrauen, das uns möglich macht, uns dem anderen so zu zeigen, wie wir wirklich sind, wer wir wirklich sind. An dieser Stelle ein Tipp an alle Ehefrauen. Ehemänner können das auch anwenden. Aber es ist ganz speziell an Ehefrauen gerichtet, weil die Studie sich auf Ehefrauen bezieht. Es ist untersucht worden, warum sagen Männer ihre tiefsten Geheimnisse lieber einem anderen Mann als ihrer eigenen Ehefrau. Das soll es geben. Und es ist in Amerika untersucht worden, dort wird alles untersucht. Und der Grund liegt darin, oder sagen wir die Bedingung, wann erzählt ein Mann sein tiefstes Geheimnis einem Mann oder seiner eigenen Frau, liegt darin, wenn ein Mann bei seiner Selbstoffenbarung mit Verachtung und Spott seiner Frau rechnen muss, wird er sich lieber einen anderen Mann suchen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der ihn trotz seiner Schwäche achtet und respektiert, viel größer ist. Und wisst ihr, das ist eigentlich, dann sind wir wieder bei David. Wenn David schreibt, dass seine Beziehung zu Jonathan stärker war, für ihn eine höhere Qualität hatte als seine Ehebeziehung, dann lesen wir doch einfach mal 2. Samuel 6, Vers 20. David kommt zurück von einem sehr emotionalen Ereignis. Die Bundeslade hat er zurückgeholt und hat voller Freude getanzt. Und dann kommt er nach Hause. Und das heißt, er kommt nach Hause, um seine Familie zu segnen. Und das heißt, als David heimkam, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, kam Michal, die Tochter Sauls, das war seine Frau, ihm entgegen und spottete: Wie würdevoll hat sich der König von Israel heute benommen, wie sonst nur das niedrige Gesindel es tut. in seiner Freundschaft zu David erlebte David tiefen Respekt, auch in dem Moment, wo er sich verletzlich machte. Und ich möchte wirklich allen Ehepartnern sagen, wenn ihr wollt, dass in der Ehe ganz tiefe Freundschaft entsteht, dann ist diese Ehre für den anderen, diesen Respekt für den anderen, ihn auch ganz genau in dem Moment, wo er Fehler macht, wo er versagt, zu ehren und hochzuhalten, dann ist das einer der größten Schlüssel. Ihr könnt euren Ehemann zum Freund machen und ihr Männer, ihr könnt auch eure Frau zur Freundin machen, wenn ihr sie ehrt und wertschätzt. Das ist ein ganz zentraler Schlüssel. Wenn wir das alles ernst nehmen, dann macht der Titel meiner Predigt doch ein bisschen Sinn. Wie man sich Freunde macht. Also es ist nicht ganz so abwegig, dass Freundschaft Investition ist, dass wir etwas dafür tun können und sollen. Doch die Frage ist, was genau kann ich denn tun, ganz praktisch, um Freundschaft zu bauen und zu fördern? Mein dritter Gedanke, Freundschaft braucht Bereitschaft, die Bereitschaft, etwas zu investieren. Worin liegt mein Anteil, um echte Freundschaft zu erleben? Ich möchte da einfach vier Gedanken zum Schluss erwähnen. Erstens, bitte Gott um die Gelegenheit der Freundschaft. Du kannst sie nicht erzwingen. Wenn Freundschaft ein Geschenk Gottes ist, dann dürfen wir darum bitten. Jakobus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet nicht, weil ihr und ihr empfangt nichts, weil ihr in Überabsicht bittet, nämlich dass ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Also wenn du dich nach einem Freund sehnst, dann fang doch einfach an, um einen Freund zu beten. Das ist keine Theorie für mich. Wir hatten mit unserer Tochter die Situation, dass wir aus dem Raum Zürich in die Ostschweiz gezogen sind. Wie ihr das wisst, die Ostschweizer stehen nicht unbedingt so auf Zürich-Dialekt. Und da kam unsere Tochter in eine Klasse und die Lehrerin selbst hat uns das nachher erzählt, weil es hat ihr sehr weh getan. Die Kolleginnen in der Klasse haben unsere Tochter 3 Monate links liegen lassen, ignoriert. Und sie war ein sehr keckes Mädchen. Sie ist immer wieder auf die anderen zugegangen, aber die haben sie abblitzen lassen. Und so ging das durch die Schulzeit. Sie hat dann doch so zaghaft Freundschaften gefunden. Aber in der Gemeinde, wir waren in einer Gemeindegründungsarbeit und sie war das älteste Mädchen. Und danach kamen 2, 3 Jahre niemand. Und sie hat sich immer alleine gefühlt. Sie hatte keine gläubige Freundin. Und das war ihr großes Gebet. Und vor einigen Jahren kommt eine andere junge Frau in unsere Gemeinde. Und unsere Tochter hat dasselbe gesagt, ich habe 11 Jahre dafür gebetet. Und heute hat sie mit dieser jungen Frau und mit 2 anderen jungen Frauen eine WG. Und es ist unglaublich, unglaublich, wie diese Leute zusammenleben und wie eng sie ihr Leben teilen. Sie hat 11 Jahre gebetet und Gott hat ihr eine Freundin geschenkt, die eine ganz, ganz tiefe Beziehung mit ihr aufgebaut hat. Also es macht Sinn, für Freundschaft zu beten. Zweitens, entwickle eine gesunde Identität in Christus. Vorher habe ich C.S. Lewis zitiert und er hat gesagt, Freundschaft ist etwas Königliches. Wir begegnen einander wie souveräne Fürsten unabhängiger Staaten. Ein wesentliches Merkmal von Freundschaft ist, dass sie eben kein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis darstellt. Es ist die Beziehung von 2 selbstständigen Menschen. Die sind in sich ganz vollkommen. Sie brauchen den anderen nicht, um etwas von ihm zu bekommen, sondern sie sind einmal grundsätzlich, sie ruhen in sich selbst, besser gesagt, sie ruhen in Christus, in der Liebe, die Gott ihnen geschenkt hat. Nichts ist abträglicher für Freundschaft als Unselbstständigkeit und Minderwertigkeit. Also wenn ich Freundschaft möchte, dann kümmere ich mich darum, dass ich eine gesunde Identität finde und ich kann sie eigentlich nirgends finden, außer in Jesus Christus. Das ist eigentlich das ganz zentrale Thema überhaupt von Freundschaft. müsste ich jetzt darüber reden, als Jesus gesagt hat, er ist gekommen, um uns ein Freund zu werden. Wenn du diese Beziehung zu Jesus nicht hast, dann möchte ich dich an dieser Stelle einfach einladen. Tu mal alles andere bezüglich Freundschaft auf die Seite und kümmere dich einfach um diese Beziehung. Wenn du darüber reden möchtest heute Morgen, ich bin gerne bereit, mit dir nach diesem Gottesdienst zu reden. Und ich denke auch einige andere hier. Aber das ist das Zentrale. Aus dieser Freundschaft mit Jesus kommt die Fähigkeit zur zwischenmenschlichen Freundschaft. Er wird dich ganz sicher nicht wegschicken. Viele Menschen wagen es ja nicht, Freundschaft anzufragen, weil sie unglaubliche Angst haben, abgelehnt zu werden. Es gibt einen Ort, wo du hundertprozentig nie Ablehnung erfahren wirst, und das ist bei Jesus. Und deshalb ist er die Quelle aus dieses Vertrauen und diese Fähigkeit zur Beziehung entsteht. Drittens, nimm dich selbst wahr und das, wofür dein Herz schlägt. Wir haben vorhin gesehen, dass Freundschaft auf Gegenseitigkeit beruht, auf gemeinsames Interesse. Und eben auf dieser Ebene kann ich nur mich finden mit anderen, wenn ich mich auch selbst wahrnehme. Ich glaube, das ist für viele Christen eine besondere Herausforderung, dass wir vielleicht nicht nur im Beruf, sondern plötzlich auch in der Gemeinde einfach wieder nur zielorientiert sind. Dienstorientiert, arbeitsorientiert. Wir sind so schnell Martha-Typen, wie sie im Neuen Testament zu finden sind, die mit so vielem beschäftigt sind, aber das Wichtige vergessen, nämlich Beziehungen. Martha hat sich zu wenig mit ihren Sehnsüchten auseinandergesetzt, ganz anders ihr Bruder Lazarus. Von ihm heißt es, dass er ein Freund von Jesus war. Und dort wird dieses griechische Wort Phileo benutzt. Und die Maria tut es ihrem Bruder gleich. Auch sie pflegt diese Freundschaft mit Jesus. Sie nimmt ihr Bedürfnis wahr. Und ich glaube, das muss man auch Christen immer wieder sagen. Es ist nicht unchristlich, wenn du dein Bedürfnis nach Beziehung wahrnimmst und dich darum kümmerst. Es ist gut, wenn wir von Agape reden, von dieser selbstlosen Liebe, die sich hingibt und aufopfert. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gott hat uns nie dazu aufgerufen, unsere Bedürfnisse einfach zu ignorieren. Er ruft uns immer wieder auf, sie zeitweise zurückzustellen, aber niemals zu ignorieren. Also mach dir bewusst, was du wirklich brauchst. Und das Vierte, habe den Mut, dich verletzlich zu machen. Ich glaube, eins der größten Hindernisse von Menschen, tiefe Freundschaften zu finden, ist, weil sie sehr oft verletzt wurden, weil sie enttäuscht wurden. Das hat etwas mit dem ganzen Thema Vergebung zu tun. Ich kann da jetzt nicht drauf eingehen. Brené Brown, eine amerikanische Sozialwissenschaftlerin, sie hat viel geforscht in diesem Bereich und sie hat vor allem diese eine Frage interessiert, warum gelingt es der einen Gruppe von Menschen, tiefe Beziehungen aufzubauen und der anderen Gruppe von Menschen nicht. Und sie hat 6000 Interviews geführt und alles ausgewertet und ist zum Schluss gekommen, der Schlüssel zu einer echten tiefen Beziehung ist die Fähigkeit, sich verletzbar zu machen. Tiefe Beziehungen finden die Menschen, die sich verletzlich machen. Und sie geht noch einen Schritt weiter und dann sind wir wieder bei Christus. Sie sagt, tiefe Beziehungen sind geschehen durch Menschen, die sie verletzlich machen. Und verletzlich machen können sich nur die Menschen, die sich bedingungslos geliebt fühlen. Also dann sind wir wieder beim Kern und Zentrum des Evangeliums, bei unserer Identität. Mach dich verletzlich, weil du weißt, du bist geliebt, auch wenn du nicht perfekt bist. Auch wenn da Abgründe sind in deinem Leben. Wenn da nicht alles rund ist. Ich denke, das war genug Herausforderung für heute Morgen. Ihr seid am Anfang einer neuen Predigtreihe. Ich möchte euch einfach einladen. Es ist jetzt Sommer, man hat ein bisschen mehr Zeit. Die Tage sind ja länger. Und nutzt doch diese Chance, dieser Predigtreihe wirklich an diesem Thema dran zu sein. Das geht 4 Wochen, das ist schon vorbei. Da kommt wieder was Neues. Nutzt einfach diese Woche, die jetzt kommt, ganz konkret. Nehmt euch Momente der Stille. Denkt nach über das, was ihr gehört habt. Und fragt euch, Gott, wo möchtest du mich beschenken? Oder was ist mein nächster Schritt? Oder wo habe ich Freundschaft vernachlässigt? Und da ist ein anderer, der wartet schon lange auf die nächste Mountainbike-Tour. Das heißt, oder die nächste Alpstein-Tour, so wie bei mir. Okay, also ich wünsche euch viel Freude dabei, das umzusetzen. Amen.